ARD.
There's still a lot of work on Gaza alone. But in this room, full of bright minds and bold leaders, let us think beyond the immediate.
Der deutsche Außenminister Wadephul in Bahrain bei einer Rede auf der Sicherheitskonferenz, wo er davon sprach, dass allein in Gaza viel Arbeit zu tun sei, und er appellierte an alle Teilnehmer, über das Unmittelbare dabei hinauszudenken. Mehr dazu gleich. Und eigentlich wollte er ja in Bahrain seine Nahostreise beenden. Jetzt ist Wadephul überraschend nach Israel weitergereist. Bei den von der Hamas nach Israel übergebenen drei Leichen handelt es sich wohl nicht um Geiseln. Die palästinensische Autonomiebehörde bereitet eine Beteiligung an der Verwaltung des Gazastreifens vor. Und minderjährige Ukrainer in den von Russland besetzten Gebieten sollen auf den Kampf für Russland vorbereitet werden. Hallo, ich bin Michael Hafke, hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 1. November um 16 Uhr. Seit Mittwoch ist der deutsche Außenminister Wadephul auf seiner Nahostreise unterwegs. Dabei war er erstmalig zu Besuch in Jordanien, Syrien, dem Libanon und Bahrain. Heute hat er im Königreich Bahrain am sogenannten Manama-Dialog teilgenommen. Das ist eine Konferenz zu geo- und sicherheitspolitischen Fragen. Und dabei geht es vor allem um den Nahen Osten. Vergleichbar ist dieser Dialog in der Bedeutung mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Wadephul hat dort Gespräche auch mit dem saudischen und osmanischen Außenminister geführt. Und natürlich ging es um die Lage in der Region und die Umsetzung des Waffenstillstands. Und eigentlich wollte er mit dem Aufenthalt in Bahrain seine Nahostreise beenden. Jetzt geht es aber für ihn nach Israel weiter. Warum er dorthin reist? Da heißt es aus der Delegation des Ministers, in all seinen Gesprächen sei er darum gebeten worden, Botschaften an Israel zu übermitteln. Dazu trifft er seinen israelischen Amtskollegen in Tel Aviv. Wie genau diese Botschaften lauten, Christina Nagel aus Manama.
Elementar ist es aus Sicht des Außenministers, jetzt die richtige Abzweigung zu nehmen. Die Konflikte zwischen Israel und seinen Nachbarn müssten geklärt werden durch Kooperation und Ausgleich. Die Chance dafür ist aus Sicht von Wadephul durchaus da. Alle seien bereit, Israel die Hand zu reichen, um zu einem neuen Miteinander zu kommen. Wie und auf welche Weise, das will er am Nachmittag mit seinem israelischen Amtskollegen Saar besprechen. Der Außenminister legt deshalb auf seiner Nahostreise kurzfristig einen Zwischenstopp in Israel ein. Im Gepäck hat er Botschaften aus Jordanien, Syrien und dem Libanon. Es geht um die Zukunft der Palästinenser, nicht nur im Gazastreifen, aber auch um die Lage im Südlibanon, wo der Waffenstillstand immer brüchiger wird. Gebraucht werde in all diesen Fragen eine Moderation. Deutschland, sagt der Außenminister, sei bereit, sich hier weiter zu engagieren.
Seit Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen berichten wir ja von der Übergabe der toten israelischen Geiseln. Vereinbart war in dem Abkommen, dass die Hamas die sterblichen Überreste aller 28 toten Geiseln an Israel übergibt. Noch immer befinden sich 11 tote Geiseln im Gazastreifen, wobei Israel der Hamas immer wieder vorwirft, die Übergabe zu verschleppen. Die Hamas kontert genauso regelmäßig, dass die Ortung und Bergung wegen der großen Zerstörungen durch den Krieg sich als schwierig erweisen. In der Nacht nun sind drei weitere Leichen an Israel übergeben worden. Und es handelt sich nicht um Hamas-Geiseln. Das hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bestätigt. Ja, und auch darüber haben wir mehrfach berichtet, über die Einhaltung der Waffenruhe und die Zeit nach dem Ende des Krieges dort. Zur Erinnerung, US-Präsident Trump hat ja in der vergangenen Woche einen Friedensplan vorgelegt, die Verwaltung des Gazastreifens einem unabhängigen Technokratenkomitee zu übertragen. Ein Plan, auf den sich die zerstrittenen palästinensischen Gruppen geeinigt haben, daran war auch die Hamas beteiligt. Bisher hat Israel kategorisch abgelehnt, dass die palästinensische Autonomiebehörde dabei eine Rolle spielt. Das scheint sie aber nicht davon abzuhalten, zahlreiche Vorbereitungen zu treffen, um sich einzubringen. Es geht dabei um die Koordinierung bei bestimmten Themen, aber auch um die Zusammenarbeit von NGOs, also um sogenannte Nichtregierungsorganisationen. In Ramallah gibt es mehrmals in der Woche virtuelle Meetings zwischen der Autonomiebehörde und Partnern im Gazastreifen. Koordiniert werden sie von der palästinensischen Ministerin für soziale Entwicklung. Julio Segador hat sie getroffen.
Ein Meeting in einem der palästinensischen Regierungsgebäude in Ramallah im Westjordanland. Etwa 20 Leute sitzen in dem schmucklosen, langgezogenen Raum ohne Fenster. An den Wänden hängen zahlreiche Monitore. Darauf sind die Leute zu sehen, die zu dem Meeting aus Gaza zugeschaltet sind. Es geht um die Wasserversorgung. Der Mitarbeiter der palästinensischen Autonomiebehörde in Gaza beklagt die schlechte Versorgung mit Trinkwasser, besonders im Norden des Küstenstreifens. Die Lage sei dramatisch, warnt er. In Ramallah hört sich Samah Hamad geduldig den Bericht an. Sie ist die palästinensische Ministerin für soziale Entwicklung und dafür zuständig, um auf palästinensischer Seite die Hilfslieferungen zu koordinieren. Ministerin Samah Hamad verspricht, alle wichtigen Mitarbeiter der palästinensischen Wasserbehörde miteinander zu vernetzen. Sie schlägt einen Aktionsplan Wasser vor, auch wenn sie weiß, dass eigentlich Dutzende Aktionspläne in Gaza nötig wären.
We need to flood Gaza with resources to be able to rehabilitate what has been destructed.
Wir müssen Gaza mit Ressourcen fluten, um die zerstörten Gebiete wieder aufzubauen. Unsere Bevölkerung litt unter Hunger und dieser Hunger hat Auswirkungen auf Kinder und Schwangere. Der Markt muss mit Nahrungsmitteln und all den Dingen regelrecht überschwemmt werden. Wir brauchen mehr Lastwagen, um all diese Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. All diese Hilfsgüter, die nicht über die Grenzen kommen, müssen endlich nach Gaza rein.
Nur ist es nicht die palästinensische Autonomiebehörde, die darüber entscheidet. Israel lehnt es kategorisch ab, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ob die Regierung des greisen Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas künftig Verwaltungsaufgaben im Gazastreifen übernehmen kann, ist völlig offen. Auch hier stellt sich Israel quer. Ministerin Samah Hamad jedenfalls macht klar, dass die Autonomiebehörde bereitstünde.
Natürlich sind wir bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Wir sind bereit, unsere detailliert ausgearbeiteten Pläne umzusetzen. Es geht uns nicht nur um einen allgemeinen Hilfs- und Wiederaufbauplan. Wir arbeiten gerade an der detaillierten Ausarbeitung dieses Plans. Es sind 3 Phasen, die umgesetzt werden müssen. Hilfsgüter müssen rein, der Schutt muss weg, dann beginnt der Wiederaufbau. Die Hilfe wird in den ersten 6 Monaten erfolgen. Die Räumung des Gebiets wird etwa 1 Jahr dauern. Und dann werden 3 bis 5 Jahre lang die Bauarbeiten zum Wiederaufbau durchgeführt.
Samah Hamad, die palästinensische Ministerin, gibt sich optimistisch, glaubt an den Druck der internationalen Gemeinschaft, vor allem aus der muslimisch-arabischen Welt, die am Ende der palästinensischen Autonomiebehörde das Vertrauen aussprechen wird.
Weit entfernt ist man von Gesprächen über die Zeit nach dem Krieg in der Ukraine. Immer wieder gibt es Angriffe auf die Infrastruktur, sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite. Gestern Abend erst hat das ukrainische Militär wohl eine wichtige Pipeline in der Region Moskau beschossen. Eine Pipeline, die vor allem das russische Militär beliefert. Immerhin bis zu 3 Millionen Tonnen Kerosin laufen durch diese Pipeline jährlich. Im Gegenzug gab es am frühen Morgen russische Drohnen- und Raketenangriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine. Unter anderem ist eine Gasanlage in der zentralukrainischen Region Poltawa in Brand geraten. Ein Zivilist ist bei einem der Angriffe getötet worden. Seit Beginn des Krieges vor mittlerweile 3,5 Jahren sind Hunderttausende Tote auf beiden Seiten zu beklagen. Und mit der Rekrutierung neuer Soldaten wird es zunehmend schwierig. In den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine werden nun Minderjährige darauf vorbereitet, für Russland zu kämpfen. Mehr als 1,5 Millionen Minderjährige leben dort und die werden in der Schule und Jugendorganisationen systematisch darauf vorbereitet. Dabei schreckt man auch nicht davor zurück, einen Keil zwischen die ukrainischen Familien zu treiben. Das zeigt ein gerade erschienener investigativer Film. Florian Kellermann konnte mit einer der betroffenen Familien sprechen.
Ihor hatte nur noch wenige Monate bis zu seinem 18. Geburtstag, als er endlich mit seiner Familie fliehen konnte. Die Familie, Vater, Mutter und 2 Kinder, verließ ihr Dorf im vom Russland besetzten Gebiet der Ukraine. Internationale Organisationen halfen ihnen dabei. Das waren die schlimmsten Momente. als ich 17 geworden war und sie mir sagten, ich solle für das Rekrutierungsbüro der Armee meinen Lebenslauf aufschreiben, dass ich zum Arzt gehen soll, ob ich tauglich bin. Ich habe verstanden, mit 18 würde ich nicht mehr ausreisen können. Und sie würden mich zwingen, gegen mein eigenes Land zu kämpfen. Daran wollte ich eigentlich lieber gar nicht denken. Ihor, heute 18, sitzt mit einigen Verwandten vor einer Kaffeebude in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Es ist Abend. Gerade ist im Kino ein Dokumentarfilm gelaufen, in dem er vorkommt, auch dort zum Schutz nicht mit seinem richtigen Namen. Das ukrainische Journalistenkollektiv Kyiv Independent hat den Film gedreht. Er handelt davon, wie Russland die jungen Ukrainer nach und nach für seine Armee begeistert und heranzieht. Der erste Schritt dahin, der Schulunterricht. Ukrainisch und ukrainische Geschichte gibt es in den Schulen der besetzten Ukraine nicht mehr. Regelmäßig kommen russische Soldaten in den Unterricht und verherrlichen den Krieg gegen die Ukraine. Das verfange bei vielen, erzählt Ihor, sogar bei seiner kleinen Schwester Angelina. Sie ist klug und war stolz auf die Auszeichnungen, die sie in der nun russischen Schule erhielt. Wir in der Familie haben uns bemüht, mit ihr nicht darüber zu sprechen, damit sie das nicht in der Schule weitererzählt. Gerade über die Kinder spüren die Besatzer oft Familien auf, die kritisch gegenüber dem Krieg, kritisch gegenüber Russland eingestellt sind. Die Besatzer drohten den Eltern bereits, die Kinder wegzunehmen. Denn die Eltern weigerten sich, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen, die man ihnen aufzwingen wollte. Vor allem aber sind es russische Kinder- und Jugendorganisationen, die junge Menschen ans Militär heranführen.
Journalists from the Kyiv Independent spent months analyzing the activities of these groups in the occupied territories.
In den Organisationen schreiben die jungen Menschen Briefe an russische Soldaten an der Front und lernen, mit Waffen umzugehen. In der Schule werde Druck ausgeübt, sich den Organisationen auch anzuschließen, berichtet Ihor. Sie eröffneten zu Dutzenden Büros in den besetzten Gebieten, darunter die Organisation Jun Armia, Junge Armee, und Voin, der Krieger.
Das war Krieg und Terror. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.